Heute bei «Apropos».
Herr Höcke, nur zu.
Es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Die AfD von Björn Höcke.
Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht.
Also, Zuwanderer sind.
Sie haben das Land mit Ihrer
Migration. Er ist Chef der AfD in dem Bundesland, wo sie am stärksten ist, in Thüringen, im Osten von Deutschland. Seine Partei bewegt sich am rechten Rand, er am sehr rechten. Und eine gute Chance, im Herbst der neue Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Gleichzeitig steht der Rechtsextremist Björn Höcke vor Gericht. Wegen Volksverhetzung und weil er verbotene Parolen aus der Nazi-Zeit gebraucht soll haben. Was passiert da gerade im Osten von Deutschland? Wie gross ist der Einfluss des rechtsextremen Höcke auf die ganze Partei? Wie gefährlich ist das? Das alles finden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und Redaktion der Media. Zugeschaltet ist mir jetzt der Dominik Eigenmann. Er ist Korrespondent vom «Tag in Deutschland». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dieser Mann ist Landeschef der Thüringer Alternative für Deutschland. Der Partei, die einst als eurokritisch bekannt wurde und die jetzt vor allem wegen Björn Höcke immer weiter nach rechts driftet.
Dominik, wir reden heute über den Björn Höcke, den Chef der Thüringer AfD. Wann ist dir der Höcke selber zum ersten Mal aufgefallen?
Ich bin im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen als Korrespondent und da sind ja gleichzeitig die Hunderttausende von Flüchtlingen aus Syrien und im Irak nach Deutschland gekommen, also das, was man dann schnell Flüchtlingskrise genannt hat. Und da ist mir der Björn Höcke eigentlich sehr schnell aufgefallen, also innerhalb von Wochen. Und der Grund dafür war, dass es zwar bei den Flüchtlingskritikern, vor allem in Ostdeutschland, viele Figuren gegeben hat, die man wahrgenommen hat als Redner oder so. Aber bei Pegida zum Beispiel in Dresden sind das jedes Mal andere gewesen und keine von diesen Figuren ist so richtig hervorgestochen. Und in Thüringen ist das wirklich anders gewesen. Da hat es eben in Erfurt den Björn Höcke gegeben und der hat Montag für Montag hat er 2,000, 3,000, 4,000 Leute mit seinen langen Reden begeistert.
Nur wenn Merkel scheitert, kann Deutschland und kann Europa gerettet werden. Merkel muss weg!
Und das Besondere an diesen Reden war auch, dass der Höcke einen sehr salbungsvollen Stil pflegt und eine romantische altdeutsche Sprache pflegt, wo man heute eigentlich kaum mehr hört, die sehr ältlich wirkt und deswegen natürlich stark auffällt.
Der Osten steht auf, vollenden wir die Wende, lassen wir im Osten die Sonne aufgehen.
Und er hatte so eine Deutschlandromantik gehabt und gleichzeitig verbunden mit dem aggressiven politischen Stil, wo doch schnell aufgefallen ist. Und von dort weg war mir eigentlich der Höcke im Begriff gewesen.
Höcke ist jemand, den man wohl als geistigen Brandstifter bezeichnen kann. Der erklärt, in Deutschland werden die Angstträume für blonde Frauen größer und nicht jeder bei der NPD sei extremistisch.
Warum da politisch?
Ja, so ganz genau kann man es eigentlich nicht sagen. Also sicher ist, dass seine Großeltern in Ostpreußen gelebt haben. Also für ihn sind die Verlorenen, in Anführungszeichen deutsche Gebiet in Niederschlesien, in Ostpreußen, sind für ihn wirklich ein Verlust. Er spürt das, er leidet daran. Und das hat zum Teil mit seinen Großeltern zu tun. Sein Vater hat eine rechtsextreme antisemitische Bauernzeitung abonniert. Ich glaube, dass der Björn Höcke, nach dem, was man weiss, doch in der Jugend schon sehr stark deutschnational gefärbt worden ist. Und er hat sich dann schnell richtig völkische Ideologie entwickelt. Man muss dazu sagen, dass er eigentlich zwar manchmal an Demos, aber als junger Mann mit Neonazis auftreten ist, aber sich eigentlich von Neonazis und ihrer Relativierung vom Holocaust und ähnlichen Sachen eher ferngehalten hat, sondern schnell zu den neuen Rechten gefunden hat. Die neuen Rechten, das ist im Prinzip ein Euphemismus dafür, dass man den Neonationalsozialismus neu aufgeleitet hat und so wie soll man sagen, die skandalösesten Aussagen oder die skandalösesten Ziele von dieser politischen Richtung so verbrämt hat, dass man nicht so schnell merkt, dass es nur die alten Ideen sind. Also statt Ausländer raus, sagt man dann eben Remigration, in Anführungszeichen. Oder statt Ethnonationalismus sagt man Ethnopluralismus. Also jedes Land, jede Nation für sich muss möglichst homogen bleiben und dann kommt es auch gut mit der Welt. Und so fort. Und zu diesen neuen Rechten hat er gehört. Und gehört er bis heute. Also eine von seinen wichtigsten Bezugspersonen oder viele sagen, sein Mentor ist der Götz Kubitschek. Der Götz Kubitschek, der lebt auch in Thüringen auf einem alten Rittergut, wo auch der Björn Höcke lebt in Thüringen. Er ist ja eigentlich im Westen aufgewachsen, nicht im Osten von Deutschland, lebt aber in Thüringen. Und der Götz Kubitschek ist die führende Person von der neuen Rechte im deutschsprachigen Raum und wird vom Verfassungsschutz auch eindeutig als rechtsextrem eingestuft. Und das ist so eine Gedankenschmiede, die vor allem auf französische Vorbilder zurückgreift. Der Alain de Benoist zum Beispiel und der Renaud Camus, also das sind die von der grossen Umvolkung, die Theorie, die rassistische Theorie. Auf die greifen der Kubitschek und andere zurück und verbreiten das im deutschen Sprachraum. Und zu denen gehört der Björn Höcke politisch dazu.
Und was ist jetzt ganz genau politisch? Wie kann man ihn bezeichnen, Dominik?
Ja, da wird drüber gestritten natürlich. Also ich bezeichne ihn in der Regel und zwar seit etwa 3-4 Jahren als Rechtsextremist. Ich schreibe das auch so in der Zeitung. So machen es auch die meisten deutschen Medien seit 2-4 Jahren. Der Björn Höcke ist von seinen Ideen, von seiner Ideologie, von seinen Schriften, von seinen Reden ganz eindeutig als Rechtsextremist einzustufen. Das macht der Bundesverfassungsschutz so, das macht der Landesverfassungsschutz von Thüringen so. Der Landesverband vom Höck in Thüringen hielt das eine von den Extremsten in der Bundesrepublik Deutschland und ist vom Verfassungsschutz als erwiesenermaßen rechtsextrem eingestuft. Und das hat vor allem mit dem Björn Höcke zu tun. Ob man ihn einen Faschist will nennen, es ist so, dass jemand an einer Demonstration das gemacht hat und 2019 musste vor Gericht in Thüringen, weil die Frau den Höcke einen Faschist genannt hat. Und da hat das Gericht bestimmt, dass man das darf, weil das sei eine Meinungsäußerung, die auf Fakten beruhe. Und deswegen darf sie das behaupten. Und seither gehen viele dazu über, zu sagen, der Höcke sei ein Faschist, obwohl das wiederum historisch gesehen, ja, jetzt nicht die beste Bezeichnung ist.
Er ist auf jeden Fall sehr, sehr rechts. Du hast jetzt gerade den Prozess erwähnt. Wir schwätzen jetzt selber einen über einen anderen, und zwar in Halle, das ist in Sachsen-Anhalt, findet auch gerade ein Prozess statt, aber das mal gegen den Höcke.
Weniger als 4 Monate vor den Landtagswahlen in Thüringen muss sich der AfD-Politiker Björn Höcke vor Gericht verantworten.
Um was geht es genau?
Es geht darum, dass man in 2 Fällen vorwirft, eine Parole verwendet hat, die in Deutschland verboten ist.
Im rhetorischen Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für...
Es geht um den Ausspruch «Alles für Deutschland». Das klingt erst einmal ganz harmlos und der Björn Höcke versucht natürlich auch vor Gericht so zu argumentieren, dass erstens niemand wüsste, dass das verboten sei, das zu sagen, und zweitens, dass es doch ganz eine harmlose Sache sei. Tatsächlich ist es die zentrale Parole von der Sturmabteilung von der NSDAP, also der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Und die Sturmabteilung ist der paramilitärische Arm von der NSDAP. Und Behauptung von Björn Höcke, dass er nicht gewusst hätte, was es mit dieser Parole auf sich hätte, ist aus meiner Sicht mehr als fadenscheinig. Also es spricht sehr viel mehr dafür, dass er die Parole ganz bewusst gewählt hat und dass er auch ganz bewusst eine gewählt hat, wo er gewusst hat, dass sie verboten ist, wo aber nicht breit bekannt war. Also er hat nicht Sieg Heil gesagt, weil da hätte sofort einen riesen Aufruhr gegeben und er hätte nicht im Ernst können behaupten, dass er nicht gewusst hat, dass man das nicht darf sagen in Deutschland. Um zu belegen, warum er wahrscheinlich gewusst hat oder ziemlich sicher gewusst hat, dass das strafbar ist, gibt es verschiedene Indizien. Einerseits, er ist Geschichtslehrer von Beruf gewesen, hat am Gymnasium im Westen Geschichte unterrichtet. Er hat, seit zwar immer, er hat sich kaum mit der Nazizeit beschäftigt, aber das ist sicher eher eine Schutzbehauptung als etwas anderes. Weil zweitens, man ihm wirklich nachweisen kann, in Dutzenden von Fällen, dass er in seinen Reden und in seinen Schriften nationalsozialistisches Vokabular recycelt. Also, er hat systematisch mit seinen Leuten, und da gehören eben die Leute um den Kubitschek auch dazu, haben sie versucht, völkisches Vokabular abzuklopfen drauf, was könnte man heute noch verwenden, ohne dass man merkt, dass es Nazi-Vokabular ist, dass es aber trotzdem die, wo das unterstützt, anspricht und die anderen nicht vorsätzlich verschreckt. Und da ist so eine Parole, wie alles für Deutschland für ihn nützlich gewesen. Und das Dritte vielleicht noch, wo aus meiner Sicht eigentlich sein Motiv, solche Parolen zu verwenden, am besten charakterisiert und wo das Gericht sicher auch wird müssen darüber urteilen, ob das wirklich sein Motiv ist. Also verboten sind die Parolen unter dem Artikel 86 vom Strafgesetzbuch. Da geht es um verbotene Organisationen und deren ihre verbotenen symbolischen Kennzeichen. Und da gehören eben die SA dazu, die SS und so weiter. Da gehört das Hakenkreuz dazu. Man redet ja jetzt auch in der Schweiz davon, dass man die offensichtlich nationalsozialistischen Symbole und noch andere wird verbieten. Und in Deutschland sind die verboten wegen der Geschichte. Und der Höcke ist gegen das Gesetz. Also er ist nicht nur der Meinung, dass man solche Parolen natürlich um den deutschen Patriotismus zu stärken wieder sollte können benutzen, sondern er will das Gesetz abschaffen und sagt das auch relativ offen. Und es ist nicht nur der Artikel 86, den er will abschaffen, sondern insbesondere auch der Artikel 130. Da geht es um das Zweite, was du genannt hast, Volksverhetzung. Mhm. Weil unter Volksverhetzung werden heute in Deutschland vor allem Rechtsextreme angezeigt und angeklagt und verurteilt. Und der Höcke wird selber bald vor Gericht kommen, deswegen, weil er in einer Nachricht auf Telegram mehr oder weniger gesagt hat, alle Einwanderer aus muslimischen Ländern sind eigentlich Schwerverbrecher und Messerstecher. Und da ist er zeigt worden und wird jetzt angeklagt werden. Und das ist der Volksverhetzungsparagraf 130. Und der ist ihm genauso ein Dorn im Auge. Der Höcke sagt, da wird Meinungsäußerungsfreiheit beschnitten unter dem Vorwand, dass es da um Geschichte ging. Und ihm geht es natürlich um den Patriotismus. Und vielleicht das letzte Element noch. Ihm ist die Nazi-Geschichte ein Dorn im Auge, weil sie den deutschen Patriotismus behindert. Also die Liebe von den Deutschen für ihr Volk ist erschüttert dadurch und gebrochen dadurch. Und das ist ja recht eine realistische Beschreibung, dass halt die Deutschen 6 Millionen Juden umgebracht haben im Zweiten Weltkrieg und versucht haben, die Sowjetunion zu zerstören und zu dezimieren und Genozid begangen haben an verschiedenen Orten. Und weil es den Schandfleck in der Geschichte gibt, will er Geschichte umschreiben und will er auch eine Wende von der Geschichts- und Erinnerungspolitik um 180 haben.
Diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
Der Prozess wegen Volksverhetzung, der fängt erst an. Der wegen dieser Parole aus der Nazi-Zeit, der läuft schon. Das ist eben der in Halle. Was hätte der Höcke zu erwarten, wenn er dort verurteilt würde?
Im Prinzip hat er bis zu 3 Jahre Gefängnis zu erwarten. Tatsächlich ist es so, dass das Gericht jetzt schon gesagt hat, dass das Gericht, wenn er verurteilt würde, eine Geldstrafe für angemessen würde halten. Das ist deswegen von Bedeutung, weil wenn der Höcke verurteilt würde und eine Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten würde bekommen oder mindestens 6 Monate, dann könnte man ihm zusätzlich sein passive und aktive Wahlrecht aberkennen. Und das wäre natürlich das Problem, weil er will ja nicht nur in den thüringischen Landtag gewählt werden am 1. September, sondern er will sogar Ministerpräsident von Thüringen werden. Und beides wäre natürlich unmöglich, wenn man ihm jetzt Wahlrecht würde aberkennen. Wobei, er kann ja dann auch noch rekurrieren gegen so ein Urteil.
Das ist nicht zum ersten Mal, wo gewisse Leute versuchen, ihn aus Politik zu verbannen, oder?
Nein, es läuft immer noch eine Petition oder ein Ersuchen von vielen Menschen. Mittlerweile haben es 1,7 Millionen Menschen in Deutschland unterschrieben, im Höcke ein paar bürgerliche Grundrechte zu entziehen. Das ist nicht irgendeine blöde Fantasie. Das ist laut dem Grundgesetz tatsächlich möglich. Wenn jemand seine Grundrechte benutzt, um eigentlich gegen den Rechtsstaat zu arbeiten. Wenn man könnte bezeugend vor dem Bundesverfassungsgericht begründen, warum der Björn Höcke Gefahr ist für die Demokratie und für den Staat in Deutschland, wäre es unter Umständen möglich, ihm Grundrechte zu entziehen, unter anderem die Wählbarkeit. Und es gibt eine ehemalige Bundesverfassungsrichterin, die angeraten hat, dass man das probiert. Es hat allerdings in Deutschland, seit es Grundgesetz gibt, also seit 1949, meines Wissens, glaube ich, oder wenn ich mich richtig erinnere, nur 3 oder 4 Versuche gegeben, das zu machen. Und die sind alle gescheitert, bevor sie überhaupt das Bundesverfassungsgericht da sind. Aber es zeigt einfach, dass neben der Verbotsforderung, also dass man die AfD als Partei verbietet, dass in der deutschen Öffentlichkeit das Verständnis oder die Bereitschaft dafür wächst, dass man die extremsten von ihren Exponenten allenfalls versucht, durch Gerichtsurteile einzuhegen. Und das zeigt auch ein bisschen, für wie dramatisch viele die Lage schon halten.
Ist das ein sinnvoller Weg aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht ist das kein sinnvoller Weg, nein. Ich glaube, dass man mit der AfD so lange muss politisch umgehen und fertig werden, als sie nicht offen zum Umsturz aufruft und zum Beispiel auch Gewalt als Mittel würde in Betracht ziehen. Es gibt auf der rechtsextremen Seite, wo auch AfD wählt, natürlich schon Leute, die das wollen, aber gegen die geht man auch entsprechend mit den Mitteln vom Rechtsstaat vor. Wohingegen bei einer Partei halte ich das für viel problematischer. Andererseits muss man sagen, ich schaue das als Schweizer an. Die Deutschen sehen das ein bisschen anders. Also wenn der Bundesverfassungsschutz, der die Aufgabe hat, extremistische Organisationen zu beobachten und zu überwachen, wenn der zum Schluss kommt, dass die gesamte AfD, also nicht nur der Landesverband in Thüringen, sondern die gesamte Partei, erwiesenermaßen rechtsextremistisch ist und sich gegen den freiheitlichen Rechtsstaat wendet, dann ist es noch schwer zu begründen, warum man denn, wenn das so ist, nicht auch ein Verbot beantragt beim Bundesverfassungsgericht. Und insofern entstehen da natürlich aus dieser Beobachtung und aus der Radikalisierung von der Partei irgendwann auch Sachzwänge. Aber so ein Verfahren würde sowieso Jahre dauern und die Erfolgsaussichten sind sehr unsicher. Deswegen glaube ich nicht, dass den anderen Parteien ein Verbotsantrag gegen die AfD sehr viel hilft.
Ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Deshalb die Frage an Sie beide. Welche schnell umsetzbaren Maßnahmen hätten Sie denn parat? Herr Vogt, vielleicht zuerst.
Ja, klar. Die Migration ist und die illegale Migration ist ein Riesen.
Wie schwierig das ist, sich öffentlich mit der AfD auseinanderzusetzen und ihren Protagonisten, haben wir erst gerade kürzlich gesehen, und zwar bei einem TV-Duell zwischen Björn Höck und Mario Voigt. Der will auch Ministerpräsident werden von Thüringen, ist von der CDU.
Herr Höcke, nur zu.
Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat.
Wie ausgewöhnlich war es, dass das Duell überhaupt stattgefunden hat?
Es war absolut außergewöhnlich. Es war wirklich ein Novum. Das hat es bisher nicht gegeben, dass Spitzenkandidaten von der Christdemokraten, also der eigentlich eine Staatspartei in Deutschland, die meistens regiert hat, insbesondere im Osten Deutschland. Also ein Vertreter von der CDU, sich zusammen mit dem Spitzenvertreter von der AfD, zumal mit dem Björn Höcke, der einer der extremsten von ihren Spitzenvertretern ist, öffentlich streitet vor laufenden Kameras.
Unser Sozialsystem steht kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50% Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt.
Es hat gegeben, dass AfD-Leute bei solchen Elefantenrunden dabei sind, wo alle Parteien vertreten sind. Das hat es schon gegeben. Die AfD tritt auch regelmäßig im Fernsehen auf, zuletzt jetzt auch immer häufiger wieder in den Diskussionssendungen, weil auch ARD und ZDF der Meinung sind, es hilft nichts, so zu tun, wie es die AfD nicht gäbe, sondern man muss sich eigentlich mit ihren Thesen auseinandersetzen. Aber das Duell von Höcke und Vogt ist wirklich ein Novum gewesen.
Und es ist für den Vogt recht in die Hose gegangen, kann man glaube ich sagen.
Ja, das ist sehr interessant. Die Beurteilung von dem Gespräch ist so auseinandergegangen, wie ich das noch nie erlebt habe, nach einem so einem TV-Streit. Also ich persönlich habe ja geschrieben, dass der Höcke den Vogt zerlegt hat und sich trotzdem entlarvt hat, einfach weil er selber sich am Kopf und Kragen geredet hat. Und ich muss sagen, ich bin einer von den sehr wenigen gewesen, der das so gesehen hat. Viele haben gefunden, der Vogt hätte es super gemacht. Er hätte dazu beigetragen, dass der Höcke sich entlarvt hätte oder hätte den Höcke selber entlarvt. Viele haben auch gemeint, der Höcke sei ganz flach rausgekommen und sei nervös geworden. Und, also das war interessant. Ich glaube, die Meinungen darüber, wie das eigentlich ausgegangen ist, der Streit, sind so stark auseinandergegangen, weil die Erwartungen an das Duell einfach auch extrem unterschiedlich gewesen sind. Also viele, die es mit der CDU gut meinen oder der CDU helfen wollen, sagen, der hat Mut bewiesen, der hat gezeigt, dass man keinen Ring steigen und sogar kann gewinnen kann und jetzt ist er viel bekannter als vorher und so fort. Das stimmt natürlich alles. Andere haben gesagt, ja, der Höcke wird die Möglichkeit nutzen, um sich als möglichst harmlos darzustellen. Und es gibt auch einige, die gesagt haben, ja, genau, das hat er gemacht. Ich bin der Meinung, er hat eher relativ offen gezeigt, wie radikal er ist, indem er auch zum Beispiel seinen Rassismus und seine Anti-Islam-Ideologie sehr deutlich ausbreitet hat und auch relativ klar gemacht hat, was er unter Immigration wirklich meint, in Anführungszeichen. Aber je nachdem, was man erwartet oder befürchtet hat, hat man auch ganz Verschiedenes können aus dem Gespräch herauslesen. Und die Tatsache ist natürlich, dass das Interesse enorm war an dem Duell. Und das zeigt aus meiner Sicht schon auch ein bisschen, dass es an solchen direkten Auseinandersetzungen in der Vergangenheit wahrscheinlich auch zu Unrecht gefehlt hat.
Wie stark ist der Höcke eigentlich innerhalb der AfD?
Ja, ich schreibe öfter, dass der Höcke der heimliche Anführer der Partei ist. Und ich glaube, das kann man gut begründen. Also es gibt zwar die beiden Bundessprecher, Tino Chrupalla und Alice Weidel, wobei Alice Weidel noch ein bisschen bekannter ist. Die Wahrheit ist, der Höcke ist im Hintergrund der, der sagt, was läuft und der verhindert, dass gewisse Leute gewählt werden. Also gegen den Widerstand vom Höcke passiert nichts mehr in dieser AfD. Und vielleicht das grösste Geheimnis von dieser Partei, abgesehen davon, dass man sich auch fragt, warum sie sich immer weiter radikalisiert, während in Europa andere rechtsextremistische oder rechte Parteien sich eher Richtung Mitte wenden, um wirklich mal an die Macht zu kommen. Aber das andere grosse Geheimnis ist, warum will der Höcke eigentlich nicht wirklich Chef von der AfD werden? Also erstens mal, das weiss man, er würde nur Chef werden wollen, wenn er allein Chef ist. Das hat es in dieser Partei bisher nicht gegeben. Und zweitens, er fürchtet sich davor, ganz vorne zu stehen. Und das hat damit zu tun, dass er schon weiss, dass seine radikalen Ansichten nicht allen in der AfD gefallen und sicher die meisten Deutschen abschrecken. Und er fürchtet noch etwas Zusätzliches. Er fürchtet, dass man in seiner Vergangenheit noch viel mehr gab, als man es bisher gemacht hat, weil man dann nämlich über ihn direkt die ganze Partei kann treffen. Und es gibt in seiner Vergangenheit noch viele Sachen, die nicht aufgearbeitet sind. Also zum Beispiel soll er ja als Landolf Ladig unter einem Pseudonym für neonationalsozialistische Propagandaschriften geschrieben haben. Und dort auch geschrieben haben, dass Deutschland eigentlich zweimal überfallen worden sei, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, und sich nur hätte müssen wehren und so fort. Also lauter geschichtsrevisionistische und viel antisemitische Aussagen. Und die AfD hat ja dreimal versucht, den Höcke aus der Partei auszuschliessen. Und in der Regel sind nachher immer die geflogen, die versucht haben, ihn auszuschliessen, und er ist geblieben. Und heute steht die Partei mehrheitlich hinter ihm.
Kürzlich ist bekannt worden, dass der Mitarbeiter vom Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl für die Chinesen gespitzelt hat. Der Björn Höcke, wir haben es von dir gehört, braucht Nazi-Vokabular. Der Verfassungsschutz tut die Partei als extremistischen Verdachtsfall einstufen. Warum haben die immer noch so gute Umfragewerte?
Also zum einen muss man sagen, dass die Umfragewerte gesunken sind. Seit den riesigen Demonstrationen, die es gegen die AfD gegeben hat und gegen die Remigrationspläne, was ja eigentlich Pläne sind, um Leute zu vertreiben mit Migrationshintergrund aus Deutschland. Nachdem die bekannt worden sind, sind ja Hunderttausende, ja Millionen auf die Straße gegangen während Wochen. Und die Folge davon war, dass die Umfragewerte von der AfD in Deutschland, für ganz Deutschland, von etwa 22 auf etwa 17% zurückgegangen sind. Aber sie sind immer noch sehr hoch, historisch gesehen immer noch erstaunlich hoch. Und man muss einfach dazu sagen, dass der wichtigste Treiber für das Hoch von der AfD ist nicht irgendetwas, was die AfD macht oder irgendetwas, was die AfD verkörpert, sondern ist, dass die gegenwärtige Regierung von Sozialdemokraten, Grünen und der FDP historisch unbeliebt ist in Deutschland. Also der Unmut über die Ampel ist so riesig, dass davon die AfD wie automatisch aufgeschwemmt wird. Gleichzeitig deine Frage ist natürlich schon gerechtfertigt. Also es gibt keine Partei, die solche Skandale am Hals hat wie die AfD. Also du hast den chinesischen Spion genannt. Das ist ja nicht einfach passiert, sondern die Medien haben schon vor einem Jahr geschrieben, dass der ein Spion ist. Es hat dann noch relativ lange gedauert, oder, bis der Bundesverfassungsschutz das Gefühl hatte, sie können ihm das nachweisen und so fort. Der Spitzenkandidat für die Europawahl unterhaltet ebenso enge Beziehungen zu Russland und möglicherweise russisches und chinesisches Geld über. Vor allem von der Nummer 2 auf der Liste weiss man, oder der tschechische Geheimdienst zumindest weiss es, dass er Geld bekommen hat von Russen, 25.000 Euro, sagt man. Und so fort. Also jeder andere Partei würde das Knick brechen. Bei der AfD ist das nicht der Fall, deswegen, weil die Leute, die sie wirklich mit grosser Überzeugung wählen und die sich nicht vorstellen könnten, eine andere Partei zu wählen, und das sind mittlerweile ziemlich viele von denen, 15%, 17%, 20%. Die bestärkt das eigentlich nur in ihrer Ansicht, dass gegen die AfD ein Kreuzzug läuft, dass man Kampagne fährt gegen die AfD mit Hilfe von Geheimdienst, mit Hilfe vom Verfassungsschutz, wo sowieso verhasst ist bei der AfD. Also wenn man irgendwo sagt, der Verfassungsschutz hat gesagt, dann sagen alle nur, das ist sowieso unser Gegner. Mhm. Und glauben nichts, und die Medien glauben sie auch nicht. Und deswegen bin ich gestern mit Sarah Wagenknecht zusammengesessen in einem Hintergrundgespräch. Und Sarah Wagenknecht hat gesagt, passet auf, wenn ihr über die Vorwürfe schreibt, weil am Schluss hilft alles der AfD, weil sie sich als Opfer agieren und in keiner Rolle ist sie stärker als in der. Und darum gibt es sogar die These, die sagen, es schadet ihnen nicht, sondern es hilft ihnen.
Ohne jetzt zu pathetisch zu werden, aber wie gefährlich ist die AfD?
Ja, die Frage muss man vielleicht auf verschiedenen Ebenen beantworten. Auf der ersten Ebene ist es ist das erste Mal in der Nachkriegszeit von Deutschland, wo sich eine rechte bis rechtsextreme Partei im Parteienspektrum wirklich fest etabliert hat und regelmäßig eine von den drei stärksten Parteien ist im Parteispektrum. Das war ein langes Tabu und hat bisher von ihren Vorgängerinnen keine Partei geschafft. Und insofern ist das in einem Land, wo, sagen wir mal, empfindlich reagiert auf rechtsextreme Ideen, also mit Angst, aber auch mit Abwehr, natürlich schon eine neue Situation. Und insofern ist sie politisch auch natürlich gefährlich. Und sie ist gefährlicher, wenn sie bei 20% oder 25% steht, als wenn sie bei 10% steht. Mhm. Die andere Ebene ist, kann die AfD irgendwo an die Macht kommen? Und da kommt Thüringen ins Spiel oder auch ein Bundesland wie Sachsen, ebenfalls in Ostdeutschland. Weil dort ist es natürlich so, dass die AfD eigentlich bei 30% ist, auch schon bei 35% war. Das hat einige Folgen, wenn das Wahlresultat auch so rauskommen sollte. Also zum Beispiel, wenn die AfD in einem von den Bundesländern mehr als ein Drittel von der Stimme hat und mehr als ein Drittel von der Sitz hat im Landtag, dann kann man keine Verfassungsänderung mehr gegen ihren Willen verabschieden. Hm. Man kann keinen Landtagspräsidenten mehr wählen. Der Landtagspräsident hat die ganze Agenda vom Parlament im Griff und so fort. Also, selbst wenn die AfD in Thüringen oder Sachsen nicht würde ab Macht kommen und den Ministerpräsident stellen oder mitregieren, hätte sie selbst mit dem Anteil von einem Drittel oder mehr von der Sitz, hätte sie enorme Macht. Hm. Und das hätte dann schon Auswirkungen, weil die AfD will nicht mitregieren, um ein bisschen zu spielen, sondern sie wird den Verfassungsrichter abwählen, sie wird den neuen Verfassungsrichter wählen, sie wird das Verfassungsgericht blockieren, sie wird den Verfassungsschutz blockieren und so fort. Und insofern, ich glaube, auf bundesdeutscher Ebene sehe ich nicht, dass die AfD in absehbarer Zeit, so wie die Partei jetzt ist, irgendwann mal mitregiert. Aber in den östlichen Bundesländern wird die Frage schon im September ziemlich virulent werden. Und ich bin überzeugt, dass die Wahlen Deutschland enorm erschüttern werden.
Was hast du das Gefühl, werden wir den Ministerpräsidenten Höcke erleben?
Ich glaube das nicht. Also es ist ja so, dass der Höcke nur könnte an die Macht kommen, wenn er einen Koalitionspartner findet. Das könnte eigentlich fast nur die CDU sein in Thüringen oder in Sachsen. Und die haben das beide ausgeschlossen. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern die wissen, dass wenn die CDU würde in einem Bundesland mit der AfD regieren, dann würde das Partei zerreissen. Also insbesondere im Westen wäre das absolut nicht vermittelbar. Und insofern fehlt der AfD, selbst wenn sie stärkste Partei sollte werden, fehlt der AfD einfach Verbündete. Jetzt gibt es ja das Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Höcke hat immer gesagt, komm zu uns, du gehörst zu uns. Du bist ja auch eine Nationalistin, einfach halb von links. Und es gibt rechtsextreme Zeitschriften wie Compact Magazine, wo Sarah Wagenknecht aufs Titelbild gekieft haben und drunter geschrieben haben, unsere nächste Kanzlerin. Es gibt da schon Fantasien, Sarah Wagenknecht will aber nicht mit der AfD regieren. Und in Thüringen und in Sachsen ist so, dass das Bündnis von Sarah Wagenknecht aus dem Stand auf 13%, 14%, 15% kommt. In Thüringen gehen die Stimmen, die sie holt, aber vor allem die Linkspartei ab, die ja im Moment regiert, in einer Minderheitsregierung, also die Regierung von Bodo Ramelow. Aber sie nehmen auch die AfD-Stimmen weg. Und insofern ist das Bündnis von Sarah Wagenknecht, also die linksnationalistische Bestrebung, auch nochmal ein Unsicherheitsfaktor in dem allem. Es gibt im Übrigen noch die kleine Wahrscheinlichkeit, dass in Sachsen wie in Thüringen ganz viele kleine Parteien, also dazu gehören die Most auch die SPD und die Grünen und die FDP sowieso, gar nicht in den Landtag kommen, weil sie an der 5%-Hürde scheitern. Und wenn das passieren sollte, kann es sein, dass am Schluss nur drei Parteien im Landtag sind. Und dann kann man natürlich auch mit 38% eine absolute Mehrheit haben im Landtag. Und das könnte unter Umständen der AfD gelingen. Das wäre der grösste ernstzunehmende Unfall in Deutschland, glaube ich, im Moment.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Das war sie, unsere Folge zur AfD im Osten von Deutschland und zum Björn Höcke. Ich habe mit Dominik Eigenmann. Die Folge ist produziert worden von Mirja Gabatuller. Ich heiße Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.